Das Schriftwort entnehmen wir auch aus dem 1. Mose, Kapitel 32. Und wir lesen ab Vers 25 bis 32. 1. Mose 32, Verse 25 bis 32. Es ist so wie die Verlängerung vom Einleitungswort. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde während des Ringens mit ihm verrenkt. Und er sagte: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Er sagte zu ihm: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sagte: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn: Sag mir doch, wie ist dein Name? Er aber sagte: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hängte an seiner Hüfte. In der Einleitung haben wir noch die Geschichte Jakobs und seines Bruders Esau gehört und die Geschichte kennen wir sehr wahrscheinlich von unserer Kindheit auf. Es ist eine Geschichte, die ein Leben darstellt oder mehrere Leben, die durch Höhen und Tiefe gegangen sind. Ich möchte heute Morgen diese Geschichte in Kürze etwas genauer betrachten. Warum ist es so geworden, wie es gewesen ist? Warum war das Leben Esaus und das Leben Jakobs mit viel Not verbunden? Wenn wir genauer betrachten, so die Geschichte, der Lebenslauf, der uns gegeben ist von diesen zwei Brüdern, erkennen wir, dass es zwei völlig unterschiedliche Menschen gewesen sind. Zwillingsbrüder, aber sie waren sehr unterschiedlich in ihrem, wahrscheinlich in ihrem Benehmen, Gesinnung und waren anders. Man konnte nicht sagen, dass sie in allem auch Zwillingsbrüder sind. Und noch weiter gesehen ihr Leben, merkt man, dass die beide lebten eine lange Zeit mit einer Not in der Seele, vom Herzen. Eine Not trugen sie viele Jahre. Einer verletzt mehr, der andere weniger, kann man nicht wissen. Und noch genauer betrachtet wird man erkennen, dass die Not, die sie dann in das Herz bekommen haben, die hat schon viel früher angefangen hat. Die hat angefangen, als sie noch Kinder gewesen sind. Zwar merkten sie das nicht, merkten die Eltern nicht. Wenn wir nur schauen, wie Jakob hat gehandelt gegenüber Esau, dann merken wir, dass es war ein Teil, glaube ich, von seiner Erziehung, seiner Neigungen, zu denen er geneigt worden ist, dass man vielleicht Rebekka, weil es ihr Liebling gewesen ist, nicht auf alles so achtete, wie es sein sollte. Esau dagegen war ein Mensch, er liebte Streifen im Feld und Wald. Das war wieder ein Mensch, wo ganz anders gewesen ist. Isaac liebte Esau und ließ ihm auch vielleicht vieles durchgehen. Und so hat die Not irgendwann angefangen. Aber diese Not, die gebührt dann eine andere Not. Sie führt dann zu einer Not. Wir haben auch gesehen, dass eine Not entstand zwischen den Brüdern, eine Not auch gegenüber den Eltern. Jakob hat eine Not gegenüber seinem Vater, eine Not wahrscheinlich vielleicht unter den Eltern, weil das alles ans Licht gekommen ist, doch warum Jakob so gehandelt hatte, ist einfach uns nicht beschrieben. Und es war alles Nöten, die vermeiden werden könnten, wenn die alle, die Beteiligten, ich sag so, in der Gesinnung Gottes gehandelt und gelebt hätten, wahrscheinlich wäre die Not nicht entstanden. Die Verheißung Gottes, dass der Jüngere dem Älteren dienen wird, wäre trotzdem in Erfüllung gegangen, aber mit keiner Not verbunden. Und so eine Not bleibt nicht ohne Folgen, und oft leiden Menschen jahrelang an der Not, weil sie da drin ist, und leiden jahrelang, vielleicht bis zum Lebensende, an den Folgen der Not. Bruder hat es vorhin erwähnt, von den Folgen. Man kann die Not vielleicht gut gemacht haben, sage ich so, aber die Folgen tragen Menschen oft bis zu ihrem Lebensende. Und so möchte ich heute auch über die Not und ihre Folgen zu uns sprechen. Es ist nicht gemeint, die Not, die über uns kommt, da wir nichts tun können, die das Leben mitbringt, so, die einfach kommt und vielleicht geht aus der Familie jemand, vielleicht wird abgerufen dieser Erde, vielleicht noch das andere, schwere Krankheit. Das ist die Not, da können wir jetzt nichts dafür. Aber es gibt Nöte wie bei Jakob, Esau, Rebekka oder auch Isaac, Nöte, die sie selbst irgendwie beigetragen haben. Einer weniger, der andere etwas mehr. Und darum möchte ich sprechen in eine Not, welche eine Seele erfasst. Not, welche eine Schuld in sich hat. Eine Folge der Schuld ist und eine Schuld aufweist. Und es ist dann eine Not, die kann man sagen, das ist eine Schuldigkeit oder eine Last, die auf eine Seele lasten kann. Und so aufgewachsen in einem Haus, wie ich schon erwähnte, waren die zwei Brüder unterschiedlichen Wesens, Charakter wahrscheinlich auch unterschiedlich. Und wie wir gehört haben, wenn Esau liebte draußen sein, er liebte die Jagd, er liebte wahrscheinlich so ein Leben in Bewegung und vielleicht erleben, heute reden Menschen von Action, also etwas erleben, etwas, dass man dann etwas durchmachen würde. Er war vielleicht so ein guter Kämpfer gewesen, und das gefiel Isaac, dass sein älterer Sohn so ein energischer, kräftiger Mann ist. Dagegen Jakob war völlig anders. Er liebte eher zu Hause, in der Nähe bei seiner Mutter sein. Da fühlte er sich wohler, völlig andere Menschen. Wie auch noch aus der Einleitung entnehmen ist, Esau kümmerte sich nicht um die Zukunft. Es kümmerte ihn nicht. Er war der Älteste. Vielleicht dachte er, naja, das kommt von alleine. Es kommt die Zeit, dass ich gesegnet werde, und wenn auch nicht. Aber er kümmerte sich noch weniger, weil er ja die Erstgeburt schon Jakob verschenkt hatte. Es hatte ihn nicht so interessiert, ob er gesegnet sein wird oder nicht, ist noch ein anderer Gedanke. Aber er sagt uns, dass er sich kaum Gedanken machte, wie es weitergehen soll. Kaum Gedanken machte um den Segen Gottes, weil in dem Segen an den Erstgeborenen lag der Segen Gottes noch drin, ist noch tiefer. Jakob dagegen war ein ganz anderer Mensch. Wir merken, dass er schon sehr früh erkannte, welch ein Unterschied ist, ein älterer sein oder ein jüngerer sein. Dass ein Unterschied ist, ein älterer Sohn sein der Familie, die Vorteile, die da liegen, oder der Jüngste sein oder der Zweite sein, welche Nachteile er haben wird gegenüber dem Älteren. Das hat Jakob sehr früh verstanden. Und ich glaube, er hat mehr so Verständnis für manche Dinge des Lebens gehabt. Und er hat es hineingeschaut. Und ich kann mir vorstellen, wie er sich seit bestimmter Zeit immer wieder Gedanken gemacht hatte. Wieso muss Esau das Erbe bekommen? Wieso er nicht? Er könnte das auch, und er wünschte sich das Erbe. Und er hatte sich vielleicht verschiedene Pläne gemacht haben, wie er doch irgendwie das noch ändern könnte. Und ich glaube, er hatte sich nie so einfach vorgestellt, wie das sein wird. Esau hat ja ihm selbst eine Gelegenheit geboten, als Esau hungrig gekommen ist, wir wissen ja die Geschichte, und fragte Jakob nach Essen, ich habe Hunger, dann sagt Jakob, halt, das ist der Moment, jetzt hat er Hunger, jetzt gibt er alles. Vielleicht kannte er Esau, wie er da in der Hinsicht ist, und hat gesagt, ich will von dir gar nichts, nur das Kleine, deine Erstgeburt. Also das, nicht du, aber, sondern ich bin der Erste. Und Esau hat das verschmäht, seine Erstgeburt, und verschenkt. Und Geschwister, und Jakob glaubte wahrscheinlich gar nicht, dass es so einfach sein wird, dass er einmal zu diesem Ziel kommen würde. Es ist so, dass wenn ein Mensch sich mit etwas beschäftigt, wenn ein Mensch sich viele Gedanken macht, er muss nicht beten. Er wird sich viele Gedanken machen, er wird Dinge einleiten, er wird sich bewegen, er wird alles unternehmen, um zu seinem Ziel kommen. Wir haben alles so erfahren, nicht nur einmal wahrscheinlich, dass der Mensch zu seinem Ziel kommt. Es ist nicht wichtig jetzt, ob das Recht oder Unrecht ist, aber der Mensch kommt zu seinem Ziel. Es ist so, wie ich würde beten für etwas. Ich hätte einen Gedanken und dann bete ich zu Gott, ich bete. Aber parallel zu dem Gebet unternehme ich alle Schritte, damit ich das erreichen kann. Was wird passieren? Gott wird das zulassen. Gott wird doch sehen, dass ich habe schon alles unternommen. Ich will das haben. Obwohl das Gott vielleicht nicht will haben, aber ich will das haben. Gott lässt das geschehen. Und so ließ auch Gott geschehen bei Jakob in dieser Geschichte. Die Vollendung dieser Sache, dass Jakob so gehandelt hatte gegenüber Esau, als er die Erstgeburt erworben hatte, ja, mag sein, dass Jakob für Jakob auch das zweite Mal, als er den Vater betrogen hatte, als Glück und Freude zu sein. Das war der erste Moment. Man kann sich vorstellen, wie er sich gefreut hatte, das erste Mal, als er jetzt das Recht des Erstgebot erkauft hatte bei ihm. Aber das, was zu Freude und Glück schien, verwandelte sich ganz schnell in ein Unglück, in eine Not, es war eine Last auf seine Seele. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Jakob sich, als er Isaac ihn gesegnete, dass er vielleicht ein paar Stunden später sich so gefreut hatte wie vorher. Und doch gingen diesen Weg. Es sieht so aus, ob Jakob sich überhaupt keine Gedanken gemacht hatte über sein unehrliches Verhalten, Benehmen gegen seinen eigenen Bruder. Geschwister, so können Brüder untereinander handeln. Es kann so weit kommen, dass die Menschen alles vergessen und wie traurig sein kann oder mag, es kann so vorkommen, sagt uns auch die Geschichte. Und die beiden haben den Frieden verloren. Vielleicht hatten sie trotzdem ein gutes Verhältnis miteinander gehabt, solange sie gelebt haben, Kinder aufgewachsen. Es war, mag vielleicht alles auch gut gewesen sein, nur die waren unterschiedlich. Aber die waren Brüder, sie waren gewöhnt aneinander. Sie hatten trotzdem einander geliebt, weil sie aufgewachsen miteinander doch. Und das ist alles verloren gegangen und der Friede gegeneinander war groß. Und diese Not vermehrte sich, als Isaac das Verlangen hatte, als die Zeit gekommen ist, dass er wusste, ich werde bald sterben und jetzt will ich meine Pflicht erfüllen, jetzt will ich meinen Segen dem älteren Sohn geben. Das hat sich noch vermehrt. Dazu kommt die Mutter zu Hilfe. Da steigt jetzt die Mutter ein, noch eine Person, wo da auch noch mithelfen möchte und auch ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen hatte. Wahrscheinlich hat sie immer wieder an das auch gedacht. Wahrscheinlich hat sie immer wieder gedacht, naja, Jakob wäre doch besser als Erstgeborener. Es wäre doch besser, wenn Jakob das bekommen möchte, weil sie ihn mehr liebte als Esau. Und sie kommt zur Hilfe und greift ein. Und mit dem Eingreifen lädt sie wieder ihrem Liebling oder ihrem lieben Sohn noch eine Last dazu auf die Seele. Und es ist kaum zu glauben, dass eine Mutter so weit kommen konnte. Statt sein Kind, wenn ist doch so lieb, dass es sein Kind eingeleitet würde zur Reinheit, zur Ehrlichkeit, zur Offenheit, zur Liebe gegenüber seinem Bruder und anderen Menschen, verleitet sie Jakob zu einer Sünde. Sie lehrt, wie er seinen Vater betrügen soll. Es ist bei mir so beschrieben, steht ein Wort im Einleitungswort, 1. Mose 27, Vers 8. So höre nun, mein Sohn, auf meine Stimme, was ich dir gebiete. Die ältere Übersetzung sagt, was ich dich heiße. Also, was ich dir... Sie sagt, du jetzt, ich höre auf mich und tu jetzt nur das, was ich dir sage. Und du wirst das erreichen, was du haben möchtest. Es sieht so aus, dass sie auch wusste oder gefühlt hatte. Vielleicht hat sie auch mitbekommen, dass es schon anders geworden ist wie am Anfang. Ja? Und sie verleitet ihren Sohn auf Betrug, ihr Kind Betrug, zur Lüge und zur Sünde. Und so, sie geht so weit, dass sie Jakob lehrt, seinen Vater zu betrügen. Geschwister, wie viel Angst musste Jakob ausgestanden haben, als er zu Isaac hineingekommen ist. Isaac fragt, wer bist du? Er sagt, ich bin dein Sohn Esau, einmal gelogen. Dann sprach er dann weiter zu ihm und sagt, wie bist du so schnell? Wie geht es so schnell? Wahrscheinlich dauert es immer länger, bis man etwas gejagt hat, bis man das zerlegt hat, bis man das gekocht hat und bereitet hat. Es gehen doch Stunden. Aber er sagt, wieso? Er sagt, dein Gott hat es dir mir beschert. Zweitmal gelogen. Und dann fragt er im Vers 24, bist du mein Sohn Esau? Er sagt, ja, ich bin's. Und so geht es weiter Geschwister, bis er den Segen empfangen hatte. Aber wie viel Angst hat er in diesem Moment gehabt? Dass jeder Moment, doch jeden Augenblick konnte doch Esau da hineinkommen dazwischen. Was wird das passieren? Und doch geht er weiter. Er war kurz vor seinem Ziel. Dass es die Mutter ihn gelehrt hatte, das vielleicht war auch sein Bestreben. Und da war vor seinem Ziel. Und Geschwister, wie kann ein Mensch so weit kommen, damit er sein Ziel erreicht, welches ihm zur Not und zur Last werden kann? Und weil Jakob schon einmal Esau überlistet hatte, hat es ihm nicht viel mehr ausgemacht, auch seinen Vater zu betrügen und zu überlisten. Und er macht es mit dem Esau auch wieder das zweite Mal. Und was interessant ist, er hat keine Angst mehr gehabt von einer Lüge. Merken wir ja, wie die Not, die im Herzen schon sich festgesetzt hatte, wie sie dann weitergeht, ja, wie sie sich verbreitet. Das ist des Feindes Taktik, seinen Weg. Nur ein bisschen und dann mehr und mehr und mehr. Und Jakob, er hat keine Angst mehr. Er kann ja eigentlich gar nicht mehr zurück. Das ging jetzt gegen seinen Willen, seinen Charakter, sein Wesen. Jetzt im Isaac sagen, Vater, aber vergib mir, ich bin ja nicht dein Sohn. Ja? Es wäre noch eine Möglichkeit, aber er hat das nicht getan. Und er ladet eine Not auf die andere, auf sein Herz und Seele. Und Geschwister, die Not hat Folgen. Welchen Folgen hatte das jetzt für Jakob? Das Erste, er muss gleich fliehen aus dem Vaterhaus. Er muss gleich fliehen zum Vaterhaus. Die Mutter sagt, weißt du, wenn die Zeit kommt, dass Esau sich beruhigt hatte, ich lasse dir melden. Sie hat es nie machen können. Sie lebte nicht mehr. Er sah seine Mutter nicht mehr. Die Angst vor seinem Bruder, vielleicht auch das Gewissen, welches ihn geplagt hatte, das Glaube sicher war auch dabei. Jakob erkannte, die Folge ist, dass er seinen Vater betrogen hatte. Wie konnte er seinem Vater, vor seinem Vater treten? Und da stand die Ungewissheit, fliehe aus dem Hause, fliehe irgendwo hin, damit du am Leben bleibst. Geschwister, die Ungewissheit, was wird weiter mit mir sein? Ich habe den Segen bekommen, aber ich habe ja vieles kaputt gemacht. Wird Gott noch mir den Segen schenken? Wird Gott noch mit mir sein oder nicht? Und wiederum nimmt er den Rat seiner Mutter an und flieht. Geschwister, war das recht? das Fliehen. War das jetzt der beste Rat, welches seine Mutter ihm geben konnte? Ich glaube, sie konnte ihm mehr nicht geben. In dem, wie sie gehandelt hatte, zeigte sich auch die Not auf ihrer Seite, in ihrer Seele. Sie lässt das Kind betrügen, ihren Mann. Ganz schlimm. Und war das der einzige und richtige Weg eines Menschen, den Folgen der Not und der Schuld zu entfliehen? Ist es der richtige Weg, dass der Mensch flieht, dass er flieht, oder statt alles unterzunehmen, damit die Not weg ist? Es ist wie bei einem kranken Menschen, wenn einer krank und Schmerzen hat. In der Regel habe ich erfahren, man geht zum Arzt, was bekommt man? Schmerzmittel. Du kannst weiterleben, aber du wirst das nicht spüren oder weniger spüren. Dir wird das Leben erträglicher gemacht, aber du kannst weitergehen. Geschwister, die Ursache wird ja nicht behandelt. Richtig wäre ja, Medikament bekommen, um die Ursache der Krankheit zu behandeln, damit die Not weniger wird. Die Not wird bleiben, die Krankheit wird fortschreiten, aber ich spüre weniger oder spüre nichts mehr. Aber Geschwister, kann das nicht so sein, dass Menschen, wenn sie die Seele Not in sich haben, auch so vorgehen, dass sie ein bestimmtes Schmerzmittel mitnehmen zu sich, das heißt, ich probiere das vergessen. Ja, die Zeit wird das alles noch ändern. Mit der Zeit wird das alles vergessen werden. Geschwister, das ist die Betäubung der Seele. Das ist das, nach was ein Mensch greift, der die Not nicht loswerden will. Der vielleicht lieber flieht von der Not und die Not bleibt in seiner Seele. Und Gott ließ alles geschehen bei Jakob. Gott griff nicht ein, als Jakob Schritt für Schritt weiterging. Gott ließ ihn tun. Ich habe mir das immer wieder schon Gedanken gemacht. Ja, warum? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Weil Gott will doch, dass die Menschen nicht sündigen. Gott will doch, dass die Menschen frei sind, dass sie nie in eine Not überhaupt kommen. Ich meine, Seelennot. Dass den Menschen Seele wohl geht. Warum greift Gott nicht ein? Wisst ihr, der Herr hat den Menschen geschaffen als ein anderes Lebewesen, als anderes Geschöpf. Und dazu hat der Herr dem Menschen gegeben verschiedene einerlei Gaben. Er hat dem Menschen ein Gewissen geschenkt. Er hat ihm ein Furcht vor dem Bösen gegeben. Das sind Dinge, alle, die Gott im Menschen schon eingelegt hatte. Er hat ihm auch eine bestimmte Menschenliebe eingeschenkt, dass der Mensch überhaupt einen anderen lieben kann. Es sind so viele Eigenschaften, die Gott im Menschen gegeben hatte. Und Gott weiß das. Und Gott weiß das auch, was ein unbelehrter Mensch machen kann und was er nicht machen wird. Ich denke immer an das Schriftwort, welches sagt, dass Henoch lebte vor Gott zu seiner Zeit. Ich glaube, so steht es. Er lebte vor Gott zu seiner Zeit. Wie war seine Zeit? Wie sah sie aus? Nichts gesagt. Aber er lebte so vor Gott, dass Gott ihn so zu sich nehmen konnte. Ja? Er durfte nicht den Tod schmecken. Gott hat ihn mitgenommen. So lebte Henoch. Und so weiß, aber Henoch hat kein Gesetz gehabt. Henoch hat kein Evangelium gehabt. Was Henoch hatte, das hat er gebraucht, um Gott so treu zu bleiben in seiner Zeit. Und so konnte auch Esau, so konnte auch Jakob, so konnte auch Rebekka, alle hatten das in sich gehabt, um die Not aus dem Wege zu gehen. Es vergehen 20 Jahre. 20 Jahre lang trägt Jakob diese Last. Ich denke, dass er, das war dann nicht nur einmal, dass er an sein Elternhaus gedachte. Wissen wir, was ein Heimweh ist? Ich kann es nur aus dem entnehmen, als ich 2 Jahre im Dienst gewesen bin. Es ist nicht nur so ein Heimweh, aber man möchte zu Hause sein. Man möchte wieder die Wände in den Wänden sein. Man möchte wieder unter dem Dach sein. Man möchte mit den Liebsten, mit den Nächsten sein. Aber Geschwister, meinen wir, hat Jakob kein Heimweh gehabt. Was Was hat ihn veranlasst, nie, kein einziges Mal zurückzukommen? Er ist ja dahin gegangen. Es gab doch einen Weg wieder zurück. Geschwister, das war die Not in seiner Seele. Das war die Last, die ihn nicht zurückgehen ließ. Die Last und die Not vor seinem Bruder. Aber der Herr ließ ihn gehen bis zu einem Zeitpunkt, als auch Jakob sich aufgemacht hatte. Wisst ihr, es kam so weit, dass er praktisch fliehen musste vom Laban, von seinem Schwiegervater. Da war es auch nicht so sauber, dann war es auch nicht so. Und er muss zurück. Es bleibt nur ein Weg zurück. Und die Not wurde noch größer bei ihm, als er nach 20 Jahren vor der ersten Begegnung mit seinem Bruder stand Jakob sein vergangenes Leben vor seinen Augen. Genau wie gestern. Glaubt, Geschwister, das, was vor 20 Jahren widerfahren ist, das stand ihm wieder neu vor seinen Augen, weil die Begegnung mit Esau kam immer näher und das Gewissen, das sprach immer lauter und stärker. Die Angst um sein Leben, um das Leben dieser Familie, da hat kein Geschenk, wenn wir weiterlesen, wie viele Geschenke er vor sich gesendet hat an seinen Bruder. Einmal eine Herde, zweimal eine Herde. Und dann hat er sie belehrt. Und wenn die Esau euch trifft dann, und fragt, wessen sind das Schafe und Rinder? Wem gehört das? Dann sollen sie sagen, das ist der Rinder deines Knechtes Jakob, der dir als Geschenk sendet, damit du gnädig ihn annehmen wirst. Geschwister, mit einem Geschenk, mit einem Wohltat, mit einem guten Reden, mit einem freundlichen Auftritt können wir keine Not lösen. Die Not wird bleiben in unserem Herzen. Da können wir tun, was wir wollen. Es gibt nur einen Weg, die Not loszuwerden. Und so kam auch die Stunde der Verantwortung bei Jakob ganz nah. Er kam die Stunde und dann wird ihm berichtet, Esau kommt mit 400 Mann entgegen. Was meine mir, was in seinem Herzen vorgegangen ist? Und jetzt wurde die Not groß, so groß wie ein Berg vor ihm. Und wie kann ein Mensch von der Not in seiner Seele frei werden? Ich glaube, da gehört ein Beugen, ein tiefen Beugen, ein Kleinwerden in seinen Augen. Ich glaube, nur eine Bitte um Vergebung ohne Wen und ohne Aber ist das einzige Weg, damit ein Mensch los wird, dass er frei wird, dass er erlöst wird von dieser Not. Vorhin habe ich den Psalm 34 uns gelesen und dann sagt ja David in dem Psalm, er war in der Not. Natürlich war er nicht schuld, dass er in diese Not gekommen ist und er sagte hier in Vers 7, ja, Psalm 34, Vers 7, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Und David nennt sich übrigens ein Elender. Er ist ein armer und Elender, der in der Not ist. Und wer kann mir helfen? Und als die Not vorbei gewesen ist, schrieb er diesen Psalm und sagte, der Elende rief. Wisst ihr, Geschwister, in eine Not herauszukommen, müssen wir uns als elend ansehen. Wir müssen uns nicht als ein Mensch mit vielleicht sehen, der auch etwas kann, der etwas bestehen kann, der Mensch etwas überwinden kann. Geschwister, elend sind wir, wenn wir in eine Not sind. Elend sind wir, wenn wir in eine Not hineinkommen, dann sind wir schon elend. Aber David sagt, als der Elende rief, der half der Herr aus allen seiner Not. Und Geschwister, es kam Gott sei Dank in das Leben Jakobs so etwas. Und was Jakob gerettet hatte, Geschwister, das war seine Begegnung, die ich vorhin so gelesen hatte. Die Begegnung, dass Gott sich über sie erbarmt hatte. Aber Geschwister, Gott sah, dass das Herz Jakob kleiner geworden ist. Gott sah, dass der Jakob sich verändert hatte. Und als Jakob in der Nacht, in der er nicht schlafen konnte, haben wir gelesen, dass er blieb allein zurück. Er blieb allein zurück, er hat die Familie weit gelassen. Das interessierte ihn nicht mehr, was mit der Familie wird sein, was mit den Kindern geschehen wird. Geschwister, es ging ihm um seine Not, um seine Seele. Und er bleibt allein. Und Geschwister, wenn wir allein bleiben, kann Gott zu uns reden. Wenn wir nichts mehr haben, wenn wir auf nichts mehr bauen, wenn wir los sind von allem, Geschwister, dann kann Gott zu uns reden, dann kann Gott uns helfen. Und er konnte nicht schlafen. Und Gott sah, dass die Not über seinen Kopf hinausgewachsen ist. Und jetzt ist Jakob soweit. Jetzt kann er mit ihm reden. Geschwister, die 20 Jahre ließ Gott ihn mit ihrer Not. Geschwister, wie kann man so sein 20 Jahre etwas in seinem Herzen tragen? Tragen und tragen und tragen. Und man weiß doch das, Geschwister. Jakob wusste doch das. Er hat doch das nie vergessen können, dass Esau gesagt hat, es kommt die Zeit, wenn der Vater nicht mehr da ist, ich werde ihn umbringen. Das wurde ihm berichtet. Er hat nicht Angst hatte, so er hat nicht so Angst hatte vor seinem Tod. Er hat Die Not lag ihm und bohrte an ihm und wurmte ihn. Und Jakob betet in 1. Mose 32, Vers 10 und 11. Weiter sagte Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir Gutes tun. Ich bin nicht wert aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht erwiesen hast. Ich hatte nur nicht mehr als diesen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders und so weiter. Geschwister, Jakob hat angefangen beten. Es ist uns nirgends berichtet in den 20 Jahren, dass Jakob sich so vor Gott gebeugt hatte. Vielleicht hat er auch gebetet. Vielleicht glaubte er, dass doch jetzt die Zeit ist vorbei und es hat sich alles beruhigt. Das Gras ist hochgewachsen über die Schuld und es denkt keiner mehr nach. Aber Geschwister, er hat verstanden, dass man an das immer nur denkt, als er kurz vor der Begegnung mit Esau gestanden ist. Da hat er verstanden, das ist alles nichts. Und Geschwister, jetzt betet er, so wie er beten sollte, und sagte, du hast mir verheißen, aber ich bin nicht wert aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Geschwister, er wurde klein und er hat verstanden, dass Gott ihn geführt hatte, 20 Jahre, dass Gott ihn in dieser Zeit nicht von dieser Erde weggenommen hatte, das könnte Gott tun. Und gestraft hatte. Gott hat ihn gesegnet, vielmehr hat er gesagt, aber ich bin nicht wert. Er sagt, schau mal, nur diesen Stab hatte, wie viel hast du mir gegeben, aber das alles habe ich nicht verdient. Und Geschwister, das ist der Weg. Das ist der Weg, aus der Not herauszukommen. Nicht wert sein, nicht von sich etwas zu halten. Und Herr ging Jakob nach. Und es heißt, und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis in den Morgen anbrach. Geschwister, die ganze Nacht konnte Jakob nicht schlafen. Die ganze Nacht rang er mit seinem Gewissen. Die ganze Nacht rang er mit seinem Stolz. Er rang mit seinem Bestreben, der Erste sein. Er rang mit seinem Bestreben, der alleine gesegnet zu sein. Geschwister, er rang mit Gott und es war ein schwerer Kampf. Entweder wird er jetzt frei oder nicht frei. Und er rang und Geschwister, ich kann mir vorstellen, wie er vor Gott gefleht, wie er gebetet hatte. Und Jakob wusste, jetzt ist die Gelegenheit. Es ist die eine und vielleicht die letzte Gelegenheit, dass der Herr ihm gegeben hat, diese Not frei zu werden. Ich glaube, weil er so rang, weil er so kämpfte mit Gott, weil er so ein Gebet, eine Nacht im Gebet verbracht hatte, bis die Morgen anbrach, Geschwister, hat er wirklich verstanden, was er getan hatte und wie groß seine Schuld gewesen ist. Und Geschwister, dieses Ringen brachte eine Genesung seiner Seele. Und er sagte zu ihm dann, denn ich habe von Angesicht zu Angesicht Gott gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Vers 31. Geschwister, das war der Weg. Das war der Weg, mit Gott zu begegnen. Es war der Weg, Gott ins Angesicht schauen zu können. Geschwister, es war der Weg, nicht etwas zu verbergen, zu verheimlichen, etwas schöner machen, etwas kleiner machen oder vielleicht das war ja gar nicht so schlimm. Geschwister, in Gottes Augen schauen und dann weiß man, wie meine Schuld groß gewesen ist. Und das ist der einzigste Weg gewesen, dass Jakob frei geworden ist. Und er wollte nicht. Er hat sich an Gott gehalten. Er wollte nicht, dass der Herr gehen sollte, bevor er überhaupt den Segen der Rettung erfahren und der Befreiung bekommen hatte. Und Geschwister, der Herr sagt zu ihm, wie heißt du? Und er sagt, Jakob. Ich glaube, ich habe mal gelesen, was das bedeutet, der Listige oder etwas so. Oder Hinterlist, ja, so etwas. Und Gott sagt, du bist ein anderer Mensch, ich gebe dir einen neuen Namen. Geschwister, einen neuen Namen. Er sagte zu ihm, du sollst Israel heißen. Ich habe vor Zeiten nachgeschaut, es bedeutet Gottes Kämpfer. Es bedeutet ein Mensch, der nicht gegen Gott, der nicht listig ist, der nicht schlau ist. Es ist ein Mensch, der für Gott kämpft. Der kämpft für Gott. Und Geschwister, er hat einen neuen Namen bekommen. Geschwister, welche Rettung, welche Genesung Jakob erfahren durfte. Er hat einen neuen Namen bekommen. Geschwister, wo sind die Namen eingeschrieben? Im Himmel sind die eingeschrieben. Jeder Name, jeder neue Name ist eingeschrieben. Mir ist so vom Herzen, Geschwister, ich hätte so gern, dass noch viel, dass das Buch in Gottes Hände, dass es voll würde. Es ist nicht möglich, aber ich glaube, es könnte fast voll werden mit allen mit neuen Namen, damit sie Israel heißen, damit sie Menschen werden, die nichts mehr auf das Irdische ausgerichtet sind, wie Jakob gewesen ist. Er war ausgerichtet auf das natürliche irdische Leben. Das war alles, Geschwister. Aber jetzt wurde ein Gotteskämpfer, ein Kämpfer, der für Gott kämpft. Und es ist alles vergangen. Es ist bei ihm alles vergangen. Es ist neu geworden. Es heißt, als er den Ort verlassen hatte, ging ihm die Sonne auf. Geschwister, sein Herz ist neu geworden. Da war keine Last mehr. Und wie sagt Paulus zu den Korinther, das wissen wir doch, den 2. Korinther 5, sagte Apostel Paulus von einem Menschen, der ein anderer Mensch geworden ist. Ja, konnte ich dann auswendig sagen. Er sagte zu ihm, ich bin im 1. Korinther. Ja, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, es ist ein wichtiger Gedanke, in Christus zu sein, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Geschöpf. Dann ist er ein neu geschaffener Mensch. Indem, dass er neu geschaffen worden ist, musste das Alte weichen. Das Alte musste weggehen. Die Last bei Jakob musste weichen. Es ist alles neu geworden. Und Paulus sagt dann, siehe, es ist alles neu geworden. Geschwister, das ist etwas, was man sieht. Das ist etwas, was der Mensch selbst merkt, ich bin anders geworden. Das ist das, was der Mensch nach außen zeigt, dass die anderen sehen, sagen, der Mensch ist anders geworden. Eine Änderung. Und man kann kaum einen glücklicheren Zustand für einen Menschen wünschen, wenn das Alte komplett vergangen ist, dass es nicht mehr da und ein neues Leben entstanden ist. Und Geschwister, bei Jakob musste es 20 Jahre dauern. 20 lange, ja, oder über 20, das ist so, weil die Zeiten dazwischen, als er, man weiß nicht, wie lange gedauert hat, bis er dann geflohen ist und so weiter. Aber 20 Jahre, Geschwister, hat es gedauert, bis alles neu geworden ist und ein neuer Mensch geworden hast. Was interessant ist, er hat keine Angst mehr vor Esau. Er hat keine Bange mehr vor Esau. Er hat nicht mehr Angst gehabt, so jetzt Esau kommt mit 400 Menschen. Der hat gesagt, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Geschwister, der Mensch, der Gott erlebt hatte, so wie Jakob, der Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut hatte, ich meine, bildlich, im geistlichen Sinn, der hat keine Angst. Der weiß, dass eine Not kommen kann. Er wusste, Esau kommt, er wusste nicht, was Esau vorhat. Er wusste, dass Esau ein starker Kriegsmann ist. Und doch ging er getrost ihm entgegen. Doch ging er dieser Not getrost entgegen. Was er wollte seine Schuld jetzt beim Menschen loswerden. Bei Gott ist er losgeworden, aber er wollte beim Menschen loswerden. Er wollte die Schuld des Betruges, der Übervorteilung, die Schuld, dass er den anderen Menschen, dem anderen Menschen Unfrieden zugefügt hatte. Ich glaube mir, wie lange Esau, wie er auch gewesen ist, wie er auch die Erstgeburt verachtet, das ist alles so gewesen. Aber dass er, wie lange er den Groll im Herzen hatte, wie lange er immer wieder gedachte, warum hat Jakob so gemacht? Er war in Unfrieden, in Unruhe. Und Jakob wollte sich auf jede Weise mit Esau versöhnen. Er baute nicht mehr seine Kraft. Er konnte nicht bauen seine Kraft. Gott hat ihm das Bauen auf sich selbst genommen. Es heißt, dass er, als er sah, dass er nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Hüfte Jakobs wurde während des Ringes mit ihm verrenkt. So muss Gott manchmal mit einem Menschen vorgehen, damit der Mensch sich beugt vor ihm, damit er ein anderer Mensch wird. Kann Gott etwas zufügen? Kann Gott etwas senden? Wisst ihr, heute bin ich vielleicht, ich weiß nicht, wie krank oder gesund ich bin. Ich fühle mich einigermaßen wohl. Aber Gott kann das morgen bei mir anders werden. Dass ich klein bin, dass ich 5 mm klein bin, Geschwister. Aber warum muss es so weit kommen? Aber Jakob konnte es jetzt nicht mehr auf sich bauen. Er wusste, jetzt kann ich nicht einmal richtig gehen. Jetzt bin ich ein Krippel geworden. Und er ist so geblieben. Das blieb ihm, Geschwister, diese Not am Körper bis zu seinem Ende. Wie interessant Gott doch eingreift. Aber Geschwister, was das Einzige, was war es, dass es heißt, als Jakob diesen Ort verlassen hatte, und als, Vers 32, als er an Pniel vorüberkam, so nannte er der Ort, denn er, als er von dem Ort weggegangen ist, ging ihm die Sonne auf. Es wurde hell in seinem Herzen. Natürlich, da war jetzt die Morgensonne, aber Geschwister, da drinnen, da innen drin wurde hell. Da hat der Herr können seinen Liebesstrahl einleuchten lassen. Da wurde es warm in seinem Herzen. Da ging die Sonne in seinem Seele auf. Und Geschwister, da war keine Not mehr in seiner Seele. Und Geschwister, wie gut ist es, ohne Seelennot Gott zu dienen. Jesus sagte, in der schwersten Stunde seines Lebens, schwere Zeit, als er in Gethsemane rang, als er zurückgekommen ist und hat gesehen, die Jünger sind eingeschlafen. Geschwister, er weinte, er hatte so ein seelisches Leiden in dem Moment. Das heißt, dass Schweiß wie Blutstropfe, das kommt vor bei Menschen, die unter einem gewaltigen Stress sind, dass durch die Poren Blut austritt. Das kam bei Jesus vor, Geschwister, und er konnte Jünger schlafen. Aber Not war da. Jesus wusste, welche Not vor ihnen steht, wenn er nicht da ist. Er wusste, was auf sie alles zukommt, wie sie verfolgt werden, gejagt werden, wie sie alle umgebracht werden. Das wusste er alles. Und was sagte er zu ihnen? Wacht und betet, damit ihr nicht Anfechtung fällt. Weil der Geist ist willig, aber ich bin schwach. Er sagt also, ich bin schwach. Ich will, ich möchte, aber ich kann nicht. Ich kann fallen. Jesus sagt, dass jeder Mensch, wenn er nicht wacht, wenn er nicht betet, so wie Jakob gebetet hat und gesagt, ich bin es nicht wert, er kann in eine Not kommen. Und die Not kann die eine Not gebühren. Und die andere Not ist alles das verbunden mit Schuld. Und man kann fallen. Aber Jesus sagte, er will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber er sagt, es ist ein Weg. Wachet und betet. Und Geschwister, was kann uns in eine Not bringen? Not kann meine eigene Arbeitsstelle mich bringen. Das kann mich in Not bringen. In Not kann mir mein bester Freund bringen, weil ich ihm nicht Nein sagen kann. In Not kann mich bringen, vielleicht meine unvernünftige Wünsche und Pläne wie bei Jakob. Es waren Wünsche und Pläne seit langer Zeit, bis er dazu gekommen ist. Kann mich in Not bringen. Wisst ihr, die Träger zum Beispiel im Glauben Gott dienen, es ist schon eine Not. Das heißt nicht, ich komme, es heißt, ich bin in einer Not. In eine Not kann eine Gemeinde kommen. Denken wir an die 5 Sendschreiben. 5 Sendschreiben an 5 Gemeinden. Jede Gemeinde hat eine andere Not gehabt. Das bewundert mich immer. Jede Gemeinde hat mit etwas anderes zu kämpfen. Jede Gemeinde stand anders vor Gott, aber in Not. Auch der Gottesdienst kann uns als eine Gewohnheit werden. Es ist auch Not. Wisst ihr, wenn wir den Gottesdienst oder die Versammlung, die wir haben, nicht mehr so aufnehmen, dass das etwas für uns ist, dass es für mich und für dich ist, es ist schon eine Not da. Es können Hindernisse im Gebet kommen, die hindern. Ich habe das schon erlebt, Geschwister. Es hindert mich zu beten. Es ist eine Not, die unbedingt loswerden muss. Es, Geschwister, es bleibt nur das Ringen im Gebet wie Jakob, wie er es gemacht hatte. Geschwister, es lohnt sich, eine oder andere Nacht nicht schlafen und ringen mit Gott, weil ich weiß meine Not. Ich kenne immer meine Not. Es kann kein Mensch sagen, dass er nicht kennt sich selbst. Er sagt ein Wort, kommt mir in den Sinn. Mit meinen Worten, so ist der Gedanke, dass wer sagt mir, als nicht es mein Geist, der zu mir sagt. Mein Geist offenbart mir, was mir ist. Wir werden immer mehr Möglichkeit haben, in eine Not zu kommen. Ich will noch eine Bibelstelle einführen. Apostel Petrus und 1. Petrus, sagt er, Kapitel 5, spricht er auch von einer Not. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselbe Leiden sich an euren Brüdern in der ganzen Welt verziehen. Geschwister, er sagt, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon so gesehen hatte, wie ein brüllender Löwe aussieht. Wir sehen das immer nur irgendwo im Käfig drin, wo der Arme ja, das Brüllen verlernt hatte. Aber Geschwister, aber Petrus vergleicht das, den Feind, der uns eine Not aufbürden will mit so einem Löwen. Irgendjemand sagt es so, dass im Schein, dass der Feind über die Gemeinde seine Hand ausgestreckt hatte und will das Letzte noch rauben. Geschwister, wir sind verantwortlich, ob die Gemeinde in der Not kommt oder nicht. Ob einer Gemeinde wohl geht oder nicht. Und wenn es mir wohl geht, ich keine Not habe, dann hat die Gemeinde Not. Ich meine, jeder Einzelne. Dann ist die Gemeinde ohne Not. Dann kann der Feind nichts tun, aber er will. Es besteht die Möglichkeit, in eine Not zu fallen. Aber Petrus sagte, dem widersteht fest und Glauben. Das ist, er sagt, so ist den anderen auch gegangen. Die anderen mussten auch durchgehen durch Leiden, spricht er. Aber Geschwister, die anderen hat der Feind auch angetastet. Aber sind viele stehen geblieben und nicht gefallen. Nicht gefallen, die Not konnte ihnen nichts tun. Schau in deine Seele. Ich möchte in meine Seele schauen. Du schau in deine Seele. Und was siehst du dort? Not oder Friede, Freude und Glück, das weißt du selber und das weiß ich. Und Geschwister, der Herr möge uns helfen. Die Geschichten, oft denke ich, uns ist in der Bibel, sind in der Bibel viel Geschichten gegeben, viel Beispiele. Jesus hat viel Beispiele eingeführt, so Lebensbeispiele. Er nahm das immer aus dem Leben. Er nahm so einfache Beispiele, damit das Volk, welches ihn zuhörte, immer das verbinden konnte mit ihrem Leben und es gebrauchen konnte, Geschwister. Aber die sind zum Lernen. Die sind nicht zum Lesen, naja, Jakob lebte und Isaac, es war sein Bruder und so gegangen ist und am Ende ist so geworden, Jakob ist trotz gesegnet worden. Aber Geschwister, es ist gegeben, uns zu lernen, damit wir lernen, damit wir nicht in Not kommen. Aber Geschwister, wenn ich in die Not gekommen bin, dann gibt es doch einen Weg. Und wenn die Not 20 Jahre alt ist und wenn sie 50 Jahre alt ist, es gibt einen Weg, die loszuwerden. Und das schenke der Herr uns allen. Amen.